So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schauen uns jetzt einmal an, wie der Typ 2 Diabetes beim frisch diagnostizierten Diabetiker behandelt wird. Ein bisschen ein weniger actionreiches Thema als der sehr anspruchsvolle Vortrag von Oberarzt Edlinger, aber ein sehr häufiges und sehr wichtiges Thema. Grundsätzlich fangen wir mit einem Fall an. Frau C., 55 Jahre alt, hat das Blutzuckermessgerät ihrer Schwester verwendet und dabei einen Nüchternwert von 159 Milligramm pro Deziliter gemessen. Sie ist daraufhin zum Hausarzt gegangen, der sie ins Labor überwiesen hat und bringt ihnen dann folgende Werte. Ein nüchtern Zuckerwert von 130 Milligramm pro Deziliter, ein HbA1c von 7,2%, ein normales Kreatinin sowie etwas erhöhte Cholesterin- und Triglyceridwerte. Anamnestisch findet sich bei Frau C. eine Adipositas mit einem BMI von 32, die seit etwas über 2 Jahrzehnten vorhanden ist, einen hochnormalen Blutdruck, keine wesentlichen Vorerkrankungen, sie ist Raucherin mit etwa 30 Pack-Years, nimmt keine Medikamente. In der Familienanalyse findet sich, dass sowohl die Mutter als auch die Schwester beides Diabetikerinnen sind, wobei die Mutter schon mit einigen Spätschäden zu kämpfen hat, Insulin spritzt, 4 Stents hat und laut Angaben der Patientin nierenkrank ist, was auch immer das in dem Fall bedeuten mag. Die Schwester ist seit dem 52. Lebensjahr Diabetikerin, selber auch adipös, und ist mit Metformin relativ gut eingestellt, hat sonst auch keine weiteren Erkrankungen. Daher gleich die Frage mal an Sie, was machen wir mit dieser Patientin jetzt? Was machen Sie mit dieser Patientin? Raten wir jetzt einer Lebensstilumstellung, sprich Ernährungsumstellung und Sport, und geben wir einen HbA1c-Zielwert von unter 7% vor? Beginnen wir mit einer Metformintherapie und einem HbA1c-Zielwert von unter 6,5%? Geben wir einen Sulfonylharnstoff und sagen, der HbA1c soll möglichst im Normbereich liegen? Beobachten wir die Sache einfach ein bisschen weiter und schauen, was passiert, ob sie nicht von alleine runtergeht. Oder wir sagen, anhand der Geschichte der Mutter kann man sehen, wo das hinführt, besprechen wir gleich mit ihr mal, was für Möglichkeiten die bariatrische Chirurgie hätte. Bitte um ein paar Stimmen. Ich sehe, einige Kollegen haben sich für die bariatrische Chirurgie entschieden. Das ist schön, weil ich sehe sie sehr. Sie haben die Risiken erkannt, die beim Diabetes vorliegen können. Gut, grundsätzlich würde ich bei dieser Patientin mit einer Metformintherapie beginnen, zusätzlich zu einer Ernährungsumstellung und einer grundsätzlichen Lebensstilmodifikation. Die Guidelines der österreichischen Diabetesgesellschaft sehen vor, dass man bei einem HbA1c von unter 6,5% einmal keine medikamentöse Intervention beginnt, da diese Patienten auch noch per Definition eben nicht unbedingt einen Diabetes haben müssen. Beim HbA1c bis 9% gibt man Metformin und schaut sich die Sache nach 3 bis 6 Monaten noch einmal an. Beim HbA1c von über 9% sollte man gleich 2 Substanzklassen beginnen. Bei der symptomatischen Hyperglykämie sollte man den Patienten zu einem Spezialisten transferieren. Gut, warum das Ganze? Ich glaube, das kennen wir alle. Der Diabetes prädisponiert zu vielen, vielen verschiedenen vaskulären Spätfolgen. Die lassen sich grob unterteilen in mikrovaskuläre und makrovaskuläre, wobei die mikrovaskulären das Auge, die Niere und die peripheren Nerven betreffen. Die makrovaskulären sind Schlaganfälle, Myokardinfarkte und periphere arterielle Verschlusskrankheiten inklusive der Amputationen. Eine Studie aus Dänemark dazu noch. Hier wurden bei 3,3 Millionen Dänen untersucht, wie die Myokardinfarktrate bei verschiedenen Altersklassen ausschaut, wenn man Diabetes hat, wenn man keinen Diabetes hat, beziehungsweise mit und ohne KHK. Das ist die Eventrate pro 1000 Patientenjahre für Patienten, die weder Diabetes haben noch einen vorangegangenen Myokardinfarkt. Was sehr auffällig ist, in Rot sieht man die Diabetiker, in Blau die Nicht-Diabetiker, die schon einen Myokardinfarkt hatten. Und die Myokardinfarktrate bei diesen Patienten über 5 Jahre ist so ziemlich ident. Das hat dazu geführt, dass man den Diabetes Typ 2 seitdem auch als KHK-äquivalent ansieht. Die allerhöchsten Eventraten haben natürlich die Typ 2 Diabetiker, die schon einen Myokardinfarkt hinter sich haben. Gut, kann man dieses Schicksal irgendwie abwenden? Ja, das geht. Da hat die UKPDS-Studie, die von 1977 bis 1997 durchgeführt wurde, einen sehr, sehr großen Beitrag dazu geliefert. Hier hat man sich bei frisch manifestierten Diabetikern angeschaut, kann man diese Spätschäden irgendwie verringern, indem man die Therapie etwas strenger handhabt als sonst. In den 70er Jahren hat die Therapie eher so ausgeschaut, dass man restriktiv war. Es gab auch sehr wenig Therapiemöglichkeiten verglichen mit heute. Und da hat sich dann gezeigt, nach 20 Jahren, diese Patienten haben weniger Myokardinfarkte und sterben seltener, wenn man sie in der Frühphase des Diabetes gut einstellt. Dazu zeige ich Ihnen gleich eine Folie. Hingegen gab es auch die VADT-Studie an amerikanischen Kriegsveteranen. Die hat aufgedeckt, dass wenn man den Patienten nach einer längeren Phase mit einer schlechten Einstellung dann gut einstellt, schadet man ihn eher. Eine kurze Erklärung zur UKPDS. Wie gesagt, das waren die Ergebnisse nach 20 Jahren Therapie. Es gab einerseits die konventionelle Gruppe, da wurde erst therapiert, wenn die Leute über 270 Zucker hatten in der Früh. Das ist die Gruppe mit Sulfonylharnstoff und Insulin. Das war die gängigste Therapie damals. Zusätzlich gab es eine kleine Gruppe, die Metformin erhalten hat. Metformin war damals eine eher verpönte Therapie aufgrund des befürchteten Laktatazidose-Risikos. Daher hat diese Gruppe nur etwa 300 Leute plus die Kontrollgruppe umfasst. Was dann rauskam, war einerseits sehr erfreulich, weil die diabetesbezogenen Endpunkte zurückgegangen sind, signifikant. Wir sehen hier 12%, wobei vor allem die mikrovaskulären Endpunkte zurückgegangen sind. Andererseits auch sehr überraschend, weil die Metformingruppe deutlich besser abgeschnitten hat als die Sulfonylharnstoff- und Insulingruppe. Sie sehen hier unten eine Reduktion der Mortalität um 36% im Beobachtungszeitraum. Als die Studie dann zu Ende ging, wurde ein großer Teil der Patienten dann auch weiter nachbeobachtet. Sie waren dann nicht mehr an das Medikament gebunden, das ihnen in der Studie zugeteilt wurde. Das hat dazu geführt, dass die Sulfonylharnstoffgruppe besser eingestellt war als vorher, weil sie mehr Medikation bekommen haben. Andererseits ist die Metformingruppe schlechter gelaufen. Nach 10 Jahren hat man dann gesehen, dass die Metformingruppe trotz der schlechteren Einstellung noch eine wesentlich geringere Mortalität und weniger Endpunkte aufweist. Gut, welche Zielwerte müssen wir daher bei den Patienten einhalten? Das sind die Guidelines der EASD und der ADA und laut denen orientieren sich die Zielwerte an 7 Punkten. Wie ist die Einstellung des Patienten hinsichtlich Therapie-Adherence? Gibt es Risiken, die mit Hypoglykämien im Zusammenhang stehen? Das hängt vor allem von der Therapie ab, die Sie ihm angedeihen lassen. Wie lange ist er schon Diabetiker? Wie ist die Lebenserwartung des Patienten? Gibt es irgendwelche wichtigen Komorbiditäten? Gibt es schon vaskuläre Spätfolgen? Wenn es die gibt, muss ich nicht so streng einstellen. Und wie ist die soziale Unterstützung, die der Patient in seinem Umfeld hat? Für unsere Patientin können wir zusammenfassen, es ist eine junge Patientin, 55 Jahre, sie hat eine Lebensdauer von noch mehreren Jahrzehnten. Den Diabetes hat sie jetzt erstmalig festgestellt, hat keine wesentlichen Komorbiditäten und die Hyporisiken, die sie theoretisch hat, sind eher gering. Von daher sollte man sich eher auf eine strengere Einstellung konzentrieren. Bezüglich der Lifestyle-Modifikation ein paar Worte dazu. Kurzfristig ist es eine hocheffektive Maßnahme, die auch bei anderen diabetesbezogenen Risikofaktoren verbessert. Langfristig ist die Adherence aber eher schlecht. Dazu wurde im letzten Jahr die Look-Ahead-Studie veröffentlicht, die eine konventionelle Lifestyle-Therapie verglichen hat mit einer sehr intensivierten Lifestyle-Therapie. Die intensivierte Lifestyle-Therapie umfasste eine Ernährungsumstellung mit Gruppen- und Einzelsitzungen, erfasste Mahlzeitenersatzprogramme und natürlich Sport. Alle Patienten wurden angehalten, dieser Gruppe sich mindestens 175 Minuten in der Woche zu bewegen. Der Effekt war im ersten Jahr sehr, sehr gut. Man sieht hier, die Patienten haben im ersten Jahr etwa 8 Kilo verloren. Das ist jedoch in den Folgejahren dann zurückgegangen. Später ging das Gewicht wieder etwas runter, wobei hier zu beachten ist, der Bauchumfang ist gleich geblieben. Das heißt, hier ist wahrscheinlich eher Muskelmasse verloren gegangen. Der HbA1c hat im ersten Jahr auch sehr davon profitiert. Mit der Zeit ist der Vorteil jedoch verschwunden. Die Studie wurde dann nach etwa 10 Jahren Dauer abgebrochen. Der Grund dafür war dieser hier. Und zwar, man hat in der Mortalität und im kardiovaskulären Endpunkten keine Unterschiede feststellen können zwischen der intensiven Lifestyle-Umstellung und der konventionellen Therapie. Daher ist die als Erstlinientherapie nach wie vor das Metformin unumstritten in der Diabetestherapie. Hier sehen Sie einige Vor- und Nachteile aufgezählt. Metformin gibt es seit mittlerweile über 40 Jahren, das heißt, das Sicherheitsprofil ist sehr bekannt. Nachteile sind gastrointestinale Nebenwirkungen, die bei etwa 1 von 8 Patienten zum Therapieabbruch führen. Es muss nicht sein, wenn man die Therapie langsam titriert. Das Laktazidose-Risiko ist ein eher umstrittenes Thema. Es gibt sie wahrscheinlich, aber ob sie wirklich vom Metformin ausgelöst sind, ist nicht ganz klar. Die Zieldosis bei Metformin liegt bei 2 mal 1000 Milligramm. wenn es der Patient verträgt, wenn nicht, dann entsprechend niedriger. Zur Niereninsuffizienz ist zu sagen, in Österreich ist man hier noch sehr konservativ. Metformin sollte abgesetzt werden bei einer Kreatininklärung von unter 60 Milliliter pro Minute. Andere Länder sind da etwas liberaler, zum Beispiel die britischen NICE Guidelines, die sehen vor, dass man das Metformin erst bei einer Clearance unter 30 absetzt und unter 45 die Dosis einmal reduziert und die Nierenfunktionsparameter regelmäßig kontrolliert. Gut, zum Metformin, glaube ich, muss ich sonst nicht viel sagen. Ab und zu gibt es Situationen, wo man es beenden oder pausieren muss. Dazu meine zweite Frage, bei welchen von diesen 5 Patienten muss man das Metformin jetzt nicht zwingend pausieren oder komplett beenden? A, die 81-jährige Patientin aus dem Pensionistenheim, die derzeit an einer Norovirus-Infektion mit Durchfall und Erbrechen laboriert. B, der 50-jährige Patient mit einer geplanten CT-Angio. C, die 35-jährige Patientin im ersten Schwangerschaftsdrittel. D, ein 73-jähriger Patient mit einer makrozytären Anämie ohne eine erkennbare Ursache. Oder E, ein 40-jähriger Patient mit erhöhten nüchtern Blutzuckerwerten, die sich in den letzten 3 Wochen sehr abrupt verschlechtert haben, nachdem er 2-mal eine schwere Pankreatitis hatte. Bitte um ein paar Stimmen. Okay. Gut, also worauf ich grundsätzlich hinaus wollte, jetzt ist schon ausgeglichen. Also Antwort D wäre meine richtige Antwort. Hier geht es um eine Nebenwirkung von Metformin, die oft übersehen wird, die auch erst nach einigen Jahren schlagend wird. Und zwar, Metformin behindert die Aufnahme von Vitamin B12 in den Körper. Das ist die ersten Jahre über kein Problem, da die Körperspeicher für mehrere Jahre vorhanden sind. Jedoch entwickeln etwa 30% aller Metformin-Patienten nach etwa 10 Jahren eine makrozytäre Anämie. Absetzen muss man es dafür nicht, aber man sollte Vitamin B12 substituieren, da es sonst leichter zu Neuropathiesymptomen kommen kann. Was die anderen Patienten angeht, die hier gebracht wurden, vor Kontrastmittelgabe, da sind die Meinungen sehr divergent. Selbst die Fachinfo gibt da keine wirkliche taugliche Info her. Steht drin, man soll Metformin vor, während und nach der Untersuchung absetzen für 2 Tage. Wie lange vorher ist nicht klar. Es gibt einige ältere Daten, die sprechen davon, dass man Metformin am Tag der Untersuchung absetzen sollte. Andere sagen 1 bis 2 Tage vorher. Je nach Geschmack. Wenn Sie glauben, dass der Patient renal gefährdet ist, dann setzen Sie es länger vorher ab. Auf alle Fälle sollte man nach 2 Tagen das Kreatinin kontrollieren. Perioperativ ist die Sache ein bisschen eindeutiger, da sollte man 2 Tage vor der geplanten OP das Metformin wegtun. In der Schwangerschaft ist es so, dass es nicht zugelassen ist. Es kommen immer wieder Fälle vor, in denen Patientinnen mit Metformin schwanger werden. Es gibt bis jetzt keine wirklich guten Daten darüber. Wahrscheinlich macht es nichts, aber da wirklich gute Studien dazu fehlen, sollte man es nicht geben. Bei geriatrischen Patientinnen sollte man das Metformin sicherheitshalber pausieren, wenn sie an Diarrhoe leiden, da die ein hohes Risiko für eine akute Nierenfunktionsverschlechterung haben. Das prädisponiert zur Laktazidose. Beim letzten Patienten ging es darum, dass er nach 2 Pankreatitiden wahrscheinlich einen Pankreoprivendiabetes entwickelt. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse produziert kein Insulin mehr, da ist Metformin weitgehend unwirksam. Gut, unsere Patientin ist jetzt mit Metformin gut eingestellt. Mehrere Studien haben gezeigt, dass die meisten Antidiabetiker jedoch keine wirklich gute Durabilität besitzen. Das heißt, wenn Sie die Patienten auf einem Präparat lassen, werden sie mit der Zeit einfach schlechter. Das ist die Natur des Diabetes, die Beta-Zellenfunktion geht einfach verloren. Das bedeutet, nach einigen Jahren wird die Patientin sich spätestens bei Ihnen wieder melden und sagen, der Blutzucker ist genauso schlecht wie vorher. Wie geht es dann weiter bei Patienten, die trotz Metformin über den Zielbereich sind? A, wir können einen Sulfonylharnstoff hinzutun, da diese Wirkstoffgruppe eine gute Wirksamkeit hat und preiswert ist. B, Pioglitazon, weil Pioglitazon eine gute Durabilität hat, das heißt, die Wirksamkeit ist langanhaltend. C, ein Basalinsulin. D, ein DPP-4-Hemmer, da diese Wirkstoffe sehr nebenwirkungsarm sind. Oder E, voll insulinisieren, das heißt Basis und Bolus, damit die Patientin in den nächsten Jahren ihren Diabetes selber einstellen kann durch die Dosisadaptierung. Gut, ich sehe, die Sulfonylharnstoffe sind noch relativ hoch im Kurs. Die DPP-4-Hämmer sind die häufigste Antwort und eher keine Insulinfreunde hier, das ist auch schön. Also falsch ist keine der Antwortmöglichkeiten. In schwarz habe ich aber die markiert, die ich nehmen würde. Es wird ein bisschen klarer, wenn wir uns die also nicht wirklich klarer, wenn wir uns die Guidelines anschauen. Das sind die Guidelines der amerikanischen Diabetesvereinigung. Das Gute an ihnen ist, sie sind schön bunt. Ansonsten gibt es keine wesentlichen Vorteile davon. Kurz gefasst, wenn das Metformin nicht mehr ausreichend wirkt, geben Sie einfach irgendwas dazu. Und wenn das nicht wirkt, geben Sie noch irgendwas dazu. Und wenn das nicht hilft, Insulin. In der Praxis gibt es dann doch zwischen den Wirkstoffgruppen erhebliche Unterschiede. Die wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Zu den Sulfonyl-Harnstoffen ist zu sagen, dass man diese Therapie nicht mehr unbedingt als Zweitlinie wählen sollte. Dafür gibt es gute Gründe. Sie führen zu einer Gewichtszunahme, sie verlieren ihre Wirksamkeit sehr rasch, meist binnen zwei Jahren, und sie verursachen Hypoglykämien. Das ist das, was wir gar nicht wollen. Der derzeit auf dem Markt befindliche schlimmste Vertreter von dem ist das Glimepirid. Da würde ich von der Verschreibung grundsätzlich abraten. Und zwar, weil es auch aktive Metaboliten besitzt. Das heißt, ältere Patientinnen mit einer akuten Nierenfunktionsverschlechterung, die Glimepirid intus haben, schieben Hypos über mehrere Tage. Etwas weniger bösartig ist das Gliclazid. Das ist, wenn Sie einen Sulfonyl-Harnstoff verschreiben wollen, ist das sicher das Mittel der Wahl. Es konnte auch gezeigt werden in der Advanced-Studie, dass Gliclazid die mikroangiopathischen Schäden etwas reduziert. Gliquidon habe ich der Vollständigkeit halber auch dahin geschrieben. Es ist ein etwas älteres Präparat, das sehr, sehr beliebt war, weil es hepatisch metabolisiert wird. Das heißt, man konnte es bei jeder Art der Nierenfunktionseinschränkung ohne Bedenken geben. Wurde auch durch die DPP-4-Hämmer etwas abgelöst. Ein weiterer Grund, die Sulfonyl-Harnstoffe zu meiden, ist diese Meta-Analyse, bei der man zeigen konnte, dass die Mortalität bei Patienten, die Sulfonyl-Harnstoffe haben, um 92% höher ist als bei denjenigen, die keinen Sulfonyl-Harnstoff in der Therapie haben. Hier noch ein kurzer Vergleich zwischen den Sulfonyl-Harnstoffen hinsichtlich des kardiovaskulären Risikos. Als Baseline-Präparat wurde das Glibenclamid gewählt, das gute alte Euglucon, das Gott sei Dank nicht mehr verwendet wird. Und Sie sehen, das Gliclazid ist von der Gefahr her noch am niedrigsten. Von daher würde ich auch kein anderes mehr wählen. Die nächste Gruppe oder der nächste Vertreter ist das Pioglitazon, der einzige noch übrige Vertreter aus der Gruppe der Thiazolide. Hat in den letzten Jahren noch viel einstecken müssen, ist recht unbeliebt geworden, hat aber auch einige Sachen, die dafür sprechen. Es verursacht keine Hypoglykämien. Es gibt eine kardiovaskuläre Endpunktstudie, die gezeigt hat, dass es vor Herzinfarkten, Schlaganfällen einen guten schützenden Effekt aufweist, und es ist auch bei Niereninsuffizienz gut anwendbar. Nachteile sind für viele Patienten jedoch schwerwiegende Gewichtszunahme, ein erhöhtes Frakturrisiko bei postmenopausalen Frauen und die Flüssigkeitsretention, die es bei jeder Art von Herzinsuffizienz kontraindiziert macht. Ein weiteres sehr viel diskutiertes Thema ist der Blasenkrebs, der durch Pioglitazon möglicherweise ausgelöst wird. Hier haben sich in einer längeren Studie Hinweise auf ein um 40% erhöhtes Risiko gezeigt. Das hat dazu geführt, dass die Kontraindikationsliste beim Pioglitazon um Makrohämaturie, Blasenkrebsanamnese und aktiven Blasenkrebs erweitert wurde. Diese Studie ist noch länger nachverfolgt worden, die Daten sind noch nicht veröffentlicht, jedoch gibt es einen Pressebericht der Herstellerfirma, dass dieser Effekt bei längerer Nachbeobachtung nicht mehr vorhanden war. Wir werden es dann bei der Publikation genauer sehen, hoffentlich. Das ist die angesprochene kardiovaskuläre Studie, die Proactive-Studie. Hier konnte bei etwa knapp 2.500 Leuten, die einen Myokardinfarkt in Anamnese hatten, gezeigt werden, dass mit Pioglitazon die Rate an zweiten Myokardinfarkt um etwa ein Viertel abnimmt. Noch besser waren die Ergebnisse beim Schlaganfall. Hier ist die Rate um 47% gesenkt worden. Die wirklichen Stars in der Diabetologie kommen jetzt, die nächsten drei Wirkstoffgruppen, zum einen die DPP-4-Hämmer, die Gliptine. Die wirken über das Inkretinsystem, das in letzter Zeit auch sehr ins Rampenlicht geraten ist. Das ist eine Gruppe von Hormonen, die im Darm produziert wird und im Wesentlichen die Aufgabe hat, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Zumindest ist das die wichtigste Aufgabe, die man kennt. Das wichtigste Inkretin ist GLP-1, Glucagon-like Peptide 1. Wird vom Körper vom Enzym Dipeptidylpeptidase 4 abgebaut und genau dieses Enzym wird durch diese Medikamente blockiert. Das heißt, das GLP-1, das der Körper produziert, wird damit einfach länger wirksam. Das Gute ist, GLP-1 und andere Inkretine steigern die Insulinsekretion glukoseabhängig. Das heißt, wenn Sie was essen, dann wird mehr GLP-1 ausgeschüttet und senkt den Zucker. Wenn Sie nichts essen, passiert gar nichts. Additiv dazu kommt es auch zu einer Hemmung der Glukagonsekretion, was die Blutzuckereinstellung auch etwas verbessert. Durch den anderen Ansatzpunkt sind DPP-4-Hemmer ein guter komplementärer Partner zu Metformin. Ein weiteres Feature, das die DPP-4-Hemmer haben, ist, dass sie bei jeder Art von Niereninsuffizienz gut einsetzbar sind, bis hin in die Dialyse. Für zwei der Wirkstoffe gibt es kardiovaskuläre Endpunktstudien, die gezeigt haben, dass der Einsatz von diesen Medikamenten sicher ist. Was jedoch zwei Fragezeichen über diese Wirkstoffgruppe wirft, ist zum einen die kardiale Dekompensation, die in einer dieser Endpunktstudien vermehrt aufgetreten ist, und zwar signifikant vermehrt. Zum anderen das Pankreatitis-Risiko, das aber bis derzeit weitgehend ausgeräumt ist. Es gibt eine Meta-Analyse von über 450 Studien, die gezeigt hat, dass die Pankreatitis bei DPP-4-Hemmern und GLP-1-Analoga kein wirklich brennendes Problem ist. Es gibt derzeit 5 Vertreter am Markt, die allesamt bei Niereninsuffizienz einsetzbar sind. Die meisten müssen dosisangepasst werden. Falls Sie sich hier nichts merken wollen, merken Sie sich das Linagliptin, das wird über die Leber abgebaut und die Dosis ist bei allen Arten der Funktionseinschränkung der Niere gleich. Der Nachteil ist, Sie erwischen damit nicht gerade den stärksten DPP-4-Hemmer, da sollten Sie sich eher an den ersten beiden Präparaten orientieren. Alle diese Medikamente sind auch als Kombinationspartner mit Metformin verfügbar. Wann sollte man DPP-4-Hemmer eher meiden? Bei Patienten, die eine chronische bzw. eine rezidivierende Pankreatitis haben, sowie jene mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz. Bei NYHA3 kann man es versuchen, jedoch unter engmaschiger Kontrolle. Die nächsten Präparate bauen auf den DPP-4-Hemmern auf, sind die GLP-1-Analoga. Hier wird kein Abbau des Hormons blockiert, sondern einfach das Hormon selber gespritzt. Der Vorteil ist, man erreicht wesentlich größere Wirkstoffspiegel, was zu einer deutlich besseren Senkung des HbA1c führt. Und es wird ein weiterer Effekt der Inkretine schlagen, und zwar eine Appetithemmung, damit verbunden eine Gewichtsabnahme. Wie ausgeprägt die ist, kann man leider vorher nicht vorhersagen. Auf unserer Ambulanz lag der Rekord bei 60 Kilogramm. Meist pendelt sich im Bereich zwischen 2 und 7 Kilogramm ein. Der Nachteil ist, man erkauft sich bei diesem Medikament diese Effekte mit sehr häufigen gastrointestinalen Nebenwirkungen. Das heißt, etwa 40-50% haben Übelkeit, Erbrechen, was aber eher transient passiert. Derzeit gibt es in Österreich 4 Präparate. Die unteren beiden werden erst im nächsten Jahr verfügbar sein. Die Injektionshäufigkeit schwankt zwischen 2-mal täglich beim Exenatid und 1-mal wöchentlich bei den unteren 3 Präparaten. Gut, nun gibt es mehrere Organe, an denen man ansetzen kann bei der Diabetestherapie. Ein etwas Unerwartetes ist in letzter Zeit noch dazugekommen. Glucosidasehemmer habe ich jetzt weggelassen, die sollten Sie auch weglassen und vergessen, dass es sie gibt, weil zu schwach und zu unmenschlich in der Einnahme. Das neue Organ, das mitmischt bei der Diabetestherapie, ist die Niere seit einem Jahr über die SGLT2-Hemmer. SGLT2 ist ein Protein, das im proximalen Tubulus vor allem, in der Niere vor allem, exprimiert wird. Und wie der Name schon sagt, Sodium-Dependent-Glucose-Transporter, Natrium und Glucose in den Blutkreislauf aus dem Primärhahn rückreserviert. Wenn man diesen Transporter nun blockiert, kommt es zu einer Ausscheidung von zusätzlichen 70 Gramm Glucose am Tag über den Hahn. Und damit gehen natürlich auch 280 Kalorien verloren, was für die Patienten einen angenehmen Nebeneffekt hat. Für uns der angenehme Effekt ist, dass die Wirkung der SGLT2-Hemmer von Insulinsekretion und Insulinresistenz weitestgehend unabhängig ist. Das heißt, ob der Patient jetzt auf oralen Antidiabetika ist oder 200 Einheiten Insulin spritzt, die Wirksamkeit der SGLT2-Hemmer ist gegeben. Allerdings funktioniert das Wirkprinzip bei Patienten mit schlechter Nierenfunktion natürlich nicht mehr. Derzeit gibt es 2 Präparate, das dritte ist auch wieder in Vorbereitung und wird nächstes Jahr auf den Markt kommen. Auch hier gibt es Kombinationspräparate mit Metformin. Gut, zu den Vorteilen sonst, da Glucose verloren geht und die Kalorien verloren gehen, geht auch das Gewicht etwas runter, im Durchschnitt etwa 1,8 Kilo. Glucose ist ein osmotisch wirksamer Stoff, zieht natürlich auch ein bisschen Wasser mit sich und damit einhergehend kommt es zu einer Blutdrucksenkung. Wer sich noch freut, sind die Mikroorganismen im Genitaltrakt, die haben viel mehr Substrat, das sie verstoffwechseln können und die Pilzinfektrate unter den SGLT2-Hemmern ist deutlich erhöht, die Harnwegsinfektrate minimal. Gut, SGLT2-Hemmer und DPP-4-Hemmer konkurrieren eigentlich weitgehend um die gleiche Patientengruppe. Daher kann man, sollte man bei einigen Patienten abwiegen, was ist jetzt das bessere Präparat. Übergewicht, Hypoglykämie-Neigung ist bei beiden kein Problem. Beide verursachen keine Hypoglykämie und führen zu keiner Gewichtszunahme. Bei Hypertonikern sind die SGLT2-Hämmer wahrscheinlich die bessere Wahl durch den antihypertensiven Effekt. Ebenso bei Patienten, die zu Ödemen neigen. Andererseits ist bei Patienten, die Harninkontinent sind, urogenitale Infekte öfters aufreißen oder eine schlechte Nierenfunktion haben, der DPP-4-Hämmer wahrscheinlich die beste Wahl. Gut, um das Ganze mal abzurunden, Take-Home-Messages. Je früher man die Therapie eines Typ-2-Diabetes beginnt, umso ausgeprägter schützen Sie Ihre Patienten vor Spätschäden. Das merken diese nicht sofort, sondern erst nach einigen Jahrzehnten. Metformin ist als First-Line-Therapie unumstritten und sollte immer beibehalten werden, solange es keine Kontraindikation gibt. Als Zweitlinientherapie gibt es mehrere Optionen, die theoretisch alle gleichwertig sind. Praktisch sollte man jedoch die Präparate bevorzugen, die keine Hypoglykämien und keine Gewichtszunahme machen. Diesem Profil entsprechen im Wesentlichen vier Medikamentengruppen, weil die GLP-1-Analoga in Österreich etwas schwieriger zu verschreiben sind. So, das war's fürs Erste. Gibt es irgendwelche Fragen?